Herzlich willkommen. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir heute sind. Der Verdienst einer einzigen Sitzrunde, Sazen, vernichtet unzählige unheilsame Taten und Hindernisse. Wie kann es die Bereiche der hungrigen Geister, der Tiere und der Hölle geben, wenn das reine Land ganz nah ist? Auch hier die Idee, das reine Land als ein Symbol für vollkommene Zufriedenheit von oder von Freiheit von Gier, Hass und Verblendung oder unserer inhärenten Gesundheit, also wie immer man das benennt, unser Potenzial. Und ja, also es ist genau das, was wir eigentlich eben besprochen haben. Das heißt, wir haben es in uns, aber wir suchen es sozusagen irgendwo anders und verstricken uns dann permanent in unheilsame Zustände. Und es gibt von Nasruddin gibt so eine nette Geschichte. Er hat seinen Schlüssel verloren und oder beziehungsweise in der Nacht also ist er unter der Laterne und sucht dort. Und dann kommt ein Bekannter von ihm vorbei und sagt: Ja, was ist denn, was machst du denn hier eigentlich? Und dann sagt er: Ich habe meinen Schlüssel verloren. Und dann fragt der Bekannte ihn: Ja, aber wo hast du denn deinen Schlüssel verloren? Ja, da vorne im Dunkeln. Und ja, also, und das ist so ein bisschen, dass wir offensichtlich oder ja eigentlich am falschen Ort suchen nach dieser inneren Zufriedenheit. Nur weil es da schön hell ist, schön alles glänzt, so eine heile Welt suggeriert, sind wir einfach nach außen gerichtet und sehen eigentlich nicht das, was schon da ist und können das wertschätzen, was da ist. Das ist so ein bisschen das Dilemma offensichtlich. Jeder, der Gelegenheit hat, diesen Dharma auch nur ein einziges Mal zu hören, ihn zu praktizieren und im Alltag umzusetzen, erwirbt sich grenzenlose Verdienste. Also auch das, wenn man in Kontakt mit diesem Ansatz gekommen ist, und diesen Punkt, worum es geht, verstanden hat, denke ich mir, und es versucht im eigenen Alltag umzusetzen, dass dann eigentlich diese anderen Ablenkungen nicht mehr so interessant sind, denke ich mir. Also, ja. Nur wenn du dich nach innen wendest und deine wahre Natur erkennst, siehst du die Leerheit von eigenständigem Sein. Ja, genau. Das heißt also, der Weg geht nach innen und die wahre Natur ist ein Begriff für unsere Buddha-Natur, das heißt also für unsere inhärente Gesundheit. Und erkennen meint eigentlich, also es zu sehen oder es wahrzunehmen oder es zu, ja, es wahrzunehmen. Und die Leerheit von eigenständigem Sein meint nichts anderes als die Leerheit, also als die Verbundenheit aller Dinge zu sehen. Das heißt, dass die Trennung, so wie wir die Welt normalerweise wahrnehmen, in Einzelteile, dass das eigentlich eine Scheinrealität ist. Weil wir ja auch durch die Ökologie wissen, dass die Dinge alle miteinander verbunden sind und dass diese Begriffe ist unsere begriffliche Welt, die wir auf die Realität drauf poppen, sage ich jetzt mal. Und es ist aber sozusagen eine künstliche Unterteilung der Dinge. Und man aber offensichtlich schnell in diesen Trugschluss hineinkommen kann, dass man glaubt, diese künstlichen Einteilungen sind wirklich da, sondern sind nicht relativ vorhanden. Und sobald man glaubt, man ist also getrennt vom Rest der Welt, also ich und die Welt, entstehen alle möglichen Störgefühle. Also Angst, Gier, Aversion, was auch immer. Und deswegen ist eines der Schlüsselbegriffe, ist also Anatta oder Shunyata. Also Anatta als Nicht-Ich übersetzt oder Shunyata als leer von eigenständigem Sein. Das sind die beiden Begriffe, die nichts anderes beschreiben als die Verbundenheit von allen Dingen und dass ich Teil des Gesamten bin. Ja. Und dann kommt der nächste Satz: Damit endet alles leere Geschwätz und das Tor zur Einheit von Ursache und Wirkung öffnet sich. Nicht zwei, nicht drei, der Weg geht geradeaus. Also, ja. Also leeres Geschwätz ist unser Gebrabbel im Prinzip, wo wir permanent irgendwelche Gedanken produzieren oder unser Gedächtnis permanent Gedanken produziert. Und man sich schnell in diese Gedanken verlieren kann. Das heißt, man glaubt, dass diese Gedanken wirklich eine eigenständige Realität sind und vergisst, dass es nur Interpretationen über Realität sind. Also nur Gedanken, die halt produziert werden. Und da sind hilfreiche Gedanken oder nicht und nicht hilfreiche Gedanken dabei. Aber offensichtlich funktioniert dieser Mechanismus so überzeugend, dass viele Menschen glauben, jeder dieser Gedanken hat recht und lassen sich von diesen Gedanken sozusagen einfangen und leben dann in dieser Gedankenwelt und realisieren nicht, dass es eigentlich nur Gedanken sind. Und in der Meditationspraxis üben wir ja zu unterscheiden zwischen dieser Instanz in uns, die in sich ruht und die Dinge beobachtet, unter anderem auch die Gedanken und dann selbst entscheidet, welche dieser Gedanken übernehme ich und welche dieser Gedanken lasse ich einfach weiterziehen. Das heißt, dass wir wieder selbst die Freiheit haben zu entscheiden, wie wir mit diesen Gedanken umgehen und nicht uns von diesen Gedanken tyrannisieren lassen. Und das ist dieses innere Gebrabbel, was uns oft so einlullt, dass wir vergessen, dass wir eigentlich in uns ruhen können, wach und präsent da sein können und mit den Dingen freundlich umgehen können. Ja, also das Tor zur Einheit habe ich schon gesagt, nicht zwei, nicht drei, der Weg geht geradeaus. Also das heißt, geradeaus meint, also eins sein mit den Dingen und eins sein mit dem, was ich tue. Also wirklich 100% im Augenblick zu sein und das, was ich mache, 100% zu tun. Das ist die Idee dabei. Wenn Form ist nicht Form, realisieren wir im Gehen und Zurückkehren, dass wir nie unser Zuhause verlassen haben. Also das heißt, wenn, und das bezieht sich auf die Prajnaparamita-Texte, also auf die relative Sichtweise und die absolute Sichtweise. Die relative Sichtweise ist, dass wir Einzelteile wahrnehmen, Einzelgegenstände wahrnehmen. Das sind die Formen und die Gegenstände. Und wir trainieren aber auch diesen anderen Aspekt, das heißt den Aspekt der Verbundenheit zu sehen. Und dass beide Aspekte gleichzeitig da sind, zusammengehören. Also zwei verschiedene Seiten einer Medaille sind. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Und das meint er, wenn Form ist nicht Form, wenn Form ist nicht Form, realisieren wir im Gehen und Zurückkehren, dass wir nie unser Zuhause verlassen haben. Das heißt, das Zuhause ist unsere Buddha-Natur. Das heißt, egal wo wir hingehen, wir sind immer bei uns selbst. Das meint es. Also wir verlieren uns nicht in diesem ganzen Gebrabbel, in diesen ganzen Ablenkungen, sondern ja, das ist eigentlich die Praxis und die Übung im Alltag natürlich auch, sich nicht in der Welt draußen zu verlieren, sondern ich weiß nicht, wo das Sprichwort herkommt, aber es gibt diesen Spruch, sei in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das meint, Egal, was wir tun, wir können es aus einem, aus diesem Geist der Verbundenheit tun, aus diesem Geist im eigenen Schwerpunkt zu sein.
Ist das bei sich sein?
Genau, das meint es. Ja, bei sich sein. Bei sich, genau. Ja. Genau. Also wenn Gedanken nicht Gedanken sind, wird singen und tanzen zur Stimme des Dharma. Das ist jetzt ein bisschen poetisch ausgedrückt, aber das meint, dass sozusagen auch unsere Gedanken Teil des Ganzen sind. Und wenn wir das realisieren, das heißt auch unsere Gedanken Phänomene sind, die auftauchen und wieder verschwinden und uns nicht aus dem Takt bringen müssen, dann ist jedes Phänomen Ausdruck unserer Buddha-Natur. Also Ausdruck der Verbundenheit. Das heißt, wir müssen auch nicht gegen unsere Gedanken kämpfen oder weil da irgendwelche bösartigen Gedanken auftauchen oder so, sondern unsere Haltung ist die Haltung der Akzeptanz. Das heißt, das Annehmen, was auftaucht in unserem Geist, egal welche Gedanken, aber sehr wohl entscheiden, welche dieser Gedanken wir übernehmen und welche nicht. Und dann ist sozusagen, dann wären auch unangenehme Gedanken Manifestationen des Gesamten. Und das meint damit, wird singen und tanzen zur Stimme des Dharma.
Das Singen und Tanzen, das ist so, das ist Tanzen.
Das ist so Ausdruck von Lebensfreude.
Okay.
Ausdruck von Lebensfreude. Ja? Das heißt, dass du wirklich.
Es ist mir egal, was du jetzt bist. Es ist alles zum Singen und Tanzen.
Genau. Genau. Also es ist so eine positive Lebenseinstellung. Also die nicht versucht, irgendwelche Aspekte abzuwerten und nicht versucht zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, sondern die Dinge nimmt, wie sie sind. Ja, also auch, wenn wir das auf uns selbst beziehen, auch unsere dunklen Seiten oder unsere Seiten, die uns vielleicht nicht so angenehm sind, bedeutet das, das anzunehmen als Teil von uns und also wo es viel Licht gibt, gibt es auch viel Schatten. Das heißt, das Licht definiert sich über den Schatten. Die Dunkelheit oder das Tageslicht definiert sich über die Nacht. Und beides gehört zusammen. Also, und ja. Also so würde ich den Teil hier verstehen.
Das mit dem Tanzen, Singen und Tanzen, ist ja vielleicht auch so, dass man einen schlechten Bauch hat und trotzdem singen und tanzen kann.
Ja, sich zumindest nicht von diesen negativen Gefühlen so einfangen lässt. Ja, zwar, also sieht, okay, heute bin ich nicht besonders gut drauf, aber so what? So, also diese innere Haltung stabil halten zu können, egal was auftaucht in unserem Geist. Ja, auch wissen, dass die Dinge sich verändern. Okay. Und ich bleibe trotzdem in meinem Schwerpunkt. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Und ich glaube, die Hauptprobleme oder die größten Probleme entstehen meistens durch, so wie Epiktet das eigentlich sagt, also nicht durch die Dinge, oder nicht die Dinge sind die Probleme, sondern unsere Interpretation über die Dinge sind die Probleme. Das heißt, unsere kognitive Verarbeitung von dem, was gerade passiert. Und in der Meditation, glaube ich, lernen wir einerseits im Schwerpunkt zu sein und andererseits die auftauchenden Phänomene wahrzunehmen, sie nicht wegschieben zu müssen, sondern sie wahrzunehmen und mit ihnen zu sein. Und wenn negative Sachen auftauchen, uns auch nicht von denen ärgern zu lassen oder runterziehen zu lassen, sondern im eigenen Schwerpunkt bleiben. Das ist, glaube ich, die Hauptpraxis. Und ja, also diese Freundlichkeit, sich selbst als auch dem Rest der Welt gegenüber zu halten. Grenzenlos weit ist der Himmel des Samadhi. Das ist ein Punkt, ja, ist ein Punkt. Samadhi ist die Vertiefung oder die Konzentration und hier bezieht es sich auf die Meditationspraxis. Das heißt, wenn ich in mir ruhe, und ihr kennt ja die Bergmeditation, also wo man sich vorstellt, man ist ein Berg und die körperliche Haltung ist die des Berges und die innere Haltung ist die des Himmels. Und das ist damit gemeint. Also es gibt im Zen-Buddhismus gibt es eine eigene Praxis, die heißt Chikantaza. Und das meint nur sitzen. Und das meint einfach nur im eigenen Schwerpunkt zu sitzen mit dieser inneren Haltung der Offenheit, der Präsenz, ohne irgendetwas erreichen zu müssen, sondern einfach, egal was auftaucht, mit dem da zu sein. Und das ist eine sehr fortgeschrittene Praxis, weil es setzt voraus, dass man die Konzentration hat und die Präsenz hat, das halten zu können und nicht wegdriftet in die eigenen Gedanken. Also es setzt eine gewisse Stabilität des Geistes voraus. Wenn man das aber getrainiert hat sozusagen, dann kann man einfach nur da sein. Und das ist dann diese grenzenlose Weite, von der Hakuin hier spricht. Die vierfache Weisheit leuchtet hell wie der Mond. So, jetzt gibt es eine Anmerkung, jetzt muss ich noch schauen, was vierfache Weisheit bedeutet. Das sind die vier Aspekte gereinigter Sichtweise. Dieses Konzept der vier Weisheiten stammt aus dem Tathagata und beschreibt die Sichtweise eines voll erwachten Buddha. Die vier Weisheiten sind die spiegelgleiche Weisheit, die Weisheit der Gleichheit, die unterscheidende Weisheit und die alles vollendende Weisheit. Ah, also die spiegelgleiche Weisheit ist, dass wir wie ein Spiegel sind und die Dinge einfach nur reflektieren, ohne dass sie uns irgendwie tyrannisieren können. Also das ist so das Bild des Spiegels, ja, dass wir die Dinge wahrnehmen, so wie sie sind eigentlich. Und es gibt beim sechsten Patriarchen gibt es die Geschichte, es ging um die Nachfolge des fünften Patriarchen. Die Geschichte spielt in China. Der fünfte Patriarch war sich nicht sicher, wer sein Nachfolger werden sollte. Und daraufhin hat er dann gesagt, okay, jeder soll seine Verwirklichung in Form eines Gedichtes manifestieren. Und der älteste Schüler von ihm oder der Schüler, der sozusagen beim längsten dabei war und wo alle geglaubt haben, das wird auf jeden Fall sein Nachfolger, das war der Einzige, der also ein Gedicht dann geschrieben haben, weil die anderen eh dachten, naja, das brauche ich jetzt mir nicht antun. Also weil der wird das eh, das war Sheng Xiui. Und der hat geschrieben, das Gedicht lautet, der Körper, das ist der Bodhibaum. Das Bewusstsein, es gleicht dem klaren Spiegel. Wisch ihn immer wieder rein, lass keinen Staub sich darauf sammeln. Und das ist so dieses Bild, in sich ruhen und die Dinge zu reflektieren wie ein Spiegel. Ja. Aber er betont, dass man sozusagen, das ist so die Idee des stufenweisen Weges, dass man immer wieder Dinge reinigen muss. So, ja, dass das so ein unaufhörlicher Prozess ist. Und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt bei der ganzen Geschichte. Nur im Zen gibt es einen anderen Fokus. Und zwar im Zen. Und dann ist der Huineng, der gar nicht schreiben konnte, ja, der war sozusagen Küchenjunge in dem Kloster, der hat sich dieses Gedicht vorlesen lassen und hat dann einen Mitmönch gebeten, sein Gedicht jetzt darunter zu schreiben, ja. Und er schreibt, im Grunde gibt es keinen Bodhibaum, noch gibt es Spiegel oder Gestell, also das Gestell, wo der Spiegel drauf ist. Da ist ursprünglich kein einziges Ding. Wo heftet sich Staub denn hin? Also er hat sozusagen diese Sichtweise von Einssein manifestiert und war nicht in dieser Dualität drin. Und er ist dann der Nachfolger geworden. Und darauf bezieht sich, unterstelle ich jetzt mal Hakuin, mit seinem Begriff grenzenlos weit. Na? Wo war das jetzt mit dem Spiegel?
Das sind die vier.
Ach so, das ist die spiegelweise Weisheit, genau. So, da müssen wir da weiterlesen. Genau. Dann die Weisheit der Gleichheit, das ist die Verbundenheit. Also, dass alle Dinge gleich sind, sozusagen. Dass es keine Trennung gibt. Dann die unterscheidende Weisheit, das ist die Weisheit, die innerhalb der Realität, also Relativität, funktioniert, das heißt Alltagsweisheit, dass ich weise bin, um mit dem Alltag gut umzugehen. Ja? Und die letzte Weisheit, was war die letzte Weisheit? Die alles vollendende Weisheit, das ist die, die die ganzen verschiedenen Aspekte der Weisheiten zusammenfasst. So, das ist so ein Konstrukt. Und darauf bezog sich die vierfache Weisheit, leuchtet hell wie der Mond. Ja. Was willst du mehr? Nirvana ist da. Also, ist nicht etwas, was ich irgendwo, irgendwann erreichen muss, sondern es ist schon da. Das heißt, unsere Buddha-Natur ist hier im Moment vollkommen da. Und wenn ich mich sozusagen darauf orientiere, ist die Sache schon gegessen. Wenn ich aber irgendwo anders die Dinge suche, dann laufe ich im Kreislauf des Samsara. Das ist so das Bild. Hier ist das reine Land. Unser Körper ist nichts anderes als Buddha. Ja. So, das war der Text von Hakuin. Und ja, danke.